In deinen Armen darf ich sein. Ist das nicht wunderbar? Wir sind in Gottes Arm und das Blut von Jesus hat uns frei gemacht. Amen. Ich möchte euch gerne mal was fragen. Wenn man mal so ein Ranking aufstellen würde, so nach dem Motto, nenn mir doch mal deine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament, was würdest du denn antworten? Ruf's einfach rein, wir sind nicht in der Schule hier. Aha. Schöpfung. So aus dem hinteren Bereich habe ich nichts gehört. Bitte? Schöpfung.
David sich immer zu Gott gewandt hat, als dass er wirklich ganz am Verzweifeln war. Mhm.
Also ich glaube, gerade so diese erzählenden Geschichten aus dem Alten Testament, die sind was ganz Wunderbares. Also ich bin, als ich mir das so überlegt habe, was ist denn so deine Favorite-Geschichte, so deine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament, da ist mir ganz spontan die Geschichte von Daniel in der Löwengrube eingefallen. Die kennt ihr auch, oder? Ja, aber das ist so eine Geschichte, wenn ihr mal in die Kinderbibel auch reinschaut, die steht so im Ranking, steht die ziemlich weit oben. Und genau um diesen Daniel in der Löwengrube, um den soll es heute Morgen gehen. Seine Geschichte, die wollen wir uns heute ein bisschen genauer betrachten. Und das ist der dritte Teil, wie die Elke schon gesagt hat, unserer kleinen Predigtreihe zur Impulspost der Landeskirche trotzdem. Weil ich glaube, wenn wir uns jetzt die Geschichte von Daniel, dem Propheten, anschauen, die Geschichte von Daniel in der Löwengrube betrachten, dann bekommen wir ein Beispiel für trotzdem Vertrauen. Trotzdem Vertrauen haben in Gott, auch in der Situation dieser Löwengrube. Ich möchte euch diese Geschichte vorlesen aus dem Buch des Propheten Daniel. Im 6. Kapitel steht die. Und da heißt es, Darius beschloss im ganzen Königreich 120 Statthalter einzusetzen. Sie waren 3 hohen Beamten unterstellt, von denen einer Daniel war. Die Statthalter sollten ihnen Rechenschaft ablegen, damit dem König kein Schaden entstand. Daniel war außergewöhnlich begabt. Er übertraf alle hohen Beamten und Statthalter. Daher hatte der König die Absicht, ihm die Verwaltung für das ganze Reich zu übertragen. Da suchten die hohen Beamten und Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen. Daniel aber war zuverlässig. Sie konnten nichts gegen ihn anführen. Sie konnten weder ein Vergehen noch einen Vorwand finden. Nicht eine Nachlässigkeit entdeckten sie. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daraufhin sagten die Männer, gegen diesen Daniel haben wir nichts in der Hand. Es sei denn, wir finden etwas gegen ihn im Gesetz seines Gottes. Die hohen Beamten und Statthalter eilten zum König und sagten ihm, lang lebe König Darius. Alle hohen Beamten des Königs, die Vorsteher, Statthalter, Minister und Verwalter haben sich beraten. Es soll eine königliche Verordnung erlassen werden und ein Verbot in Kraft treten. Für die nächsten 30 Tage soll gelten, richtet jemand eine Bitte nicht an dich, König, sondern an irgendeinen Gott oder Menschen, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden. Nun, König, erlass dieses Verbot und unterschreib die Vorschrift. nach dem unveränderlichen Gesetz der Meder und Perser kann es nicht wieder aufgehoben werden. So unterschrieb König Darius die Vorschrift und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte es offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Plötzlich stürmten seine Gegner herein und fanden Daniel. Er war gerade dabei, Gott anzuflehen und seine Bitten vorzubringen. Daraufhin gingen die Männer zum König und sprachen ihn auf das königliche Verbot an. Sie fragten: Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, das für 30 Tage gilt? Jeder, der eine Bitte nicht an dich richtet, König, soll doch in die Löwengrube geworfen werden. Der König antwortete: So ist es. Es ist ein Gesetz der Meder und Perser, das kann nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin berichteten sie dem König: Dann müssen wir dir etwas über Daniel sagen, der zu den Gefangenen aus Juda gehört. Er achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast. Dreimal täglich verrichtet er sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Er fasste den Entschluss, Daniel zu helfen. Bis zum Sonnenuntergang wollte er ihn retten. Da eilten die Männer zum König und sagten ihm: König, denk an das Gesetz der Meder und Perser. Ein königliches Verbot oder eine Vorschrift darf nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin befahl der König, Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er soll dich retten. Dann holte man einen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte sie mit seinem Siegelring und auch den Siegelring der wichtigsten Amtsträger. Niemand konnte Daniel mehr herausholen. Danach ging der König wieder in seinen Palast. Er fastete die ganze Nacht und fand keinen Schlaf. Früh am Morgen, noch in der Dämmerung, stand der König auf und eilte zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel. Er fragte: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Daniel sagte zum König: Lang lebe der König. Mein Gott hat einen Engel geschickt. Der hat den Löwen den Rachen verschlossen, so konnten sie mir nichts antun. Mein Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Weder ihm noch dir gegenüber bin ich schuldig geworden. Der König freute sich sehr und befahl, Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Da holte man Daniel aus der Löwengrube. Er war völlig unverletzt, denn er hatte auf Gott vertraut. Ich weiß nicht, wann ihr diese Geschichte das letzte Mal selbst gelesen habt, wann ihr sie gehört habt. Vielleicht ist es ja schon länger her, so eine Geschichte, Kindergottesdienst, Kinderbibel, ist so ein richtiger Klassiker. Und ich habe so das Gefühl, selbst Menschen, die eher so wenig Berührungspunkte mit unserem Glauben haben, denen ist diese Geschichte nicht ganz fremd. Und auch die Kunst, also die bildende Kunst, die hat das mit ganz unterschiedlichen Darstellungen geschafft darzustellen. Ich habe mir mal einige im Internet angeschaut, eine habe ich euch heute mitgebracht. Mir ist aufgefallen, bei fast allen Darstellungen, die man so im Internet findet, da ist Daniel, der Prophet, so als junger Mann dargestellt. Ja? Also so ein Jungspund, so mitten in der Blüte seines Lebens. Aber werft mal einen Blick in die Bibel rein. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Handlung spielt, da ist Daniel schon auf die 80 zugegangen. Also da war er schon ein alter Mann gewesen. Und das soll uns sagen, was der Daniel hier tut, das ist nicht so eine jugendliche Kurzschlusshandlung. Was Daniel hier tut, was er bereit ist zu tun, das entspringt aus einem tiefen Vertrauen, das er hat. Das entspringt aus einem tiefen Vertrauen, das ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet. Die abnehmenden körperlichen Kräfte, die führen bei ihm nicht dazu, dass sein Vertrauen abnimmt. Mit dem zunehmenden Alter zieht er sich nicht im Einsatz für Gottes Sache zurück. Sein Vertrauen in den lebendigen Gott, sein Vertrauen in den Gott Israels, dieses Vertrauen, das geht nicht in Rente. Weil Daniels Vertrauen ist ein gefestigter, ein durchlebter, ein lebendiger Glaube, der durch seine Lebensgeschichte geprägt ist. Und gibt mir immer ganz gerne mal Lesetipps. Diese Woche mein Lesetipp, das Buch Daniel. Lest das mal nach, weil da steht einiges über dieses Leben drin. Weil da werdet ihr lesen, wie sein Vertrauen auf Gott Daniel hilft, sich in wirklich turbulenten, auch dunklen Zeiten, für die Juden, für das Volk Israel belastende Zeiten, wie es ihm hilft, sich dadurch sein Vertrauen zurechtzufinden. Da werdet ihr lesen, wie das Wissen um Gott ihm Orientierung, wie es ihm Halt und Hoffnung schenkt, in der Zeit, wo ganz vieles gerade aus den Fugen gerät. Aber auch gerade im Bibeltext heute, den ich euch vorgelesen habe, da sehen wir das. Daniel, der bleibt seinem Glauben, der bleibt seinem Vertrauen in Gott konsequent treu. Selbst wenn ihn das in Schwierigkeiten bringt. Er bleibt dran, er bleibt an Gott dran, weil er weiß, dass das Vertrauen in Gott das Entscheidende für sein Leben ist. Oder vorhin im Eingangsspruch aus dem Hebräerbrief, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und ich finde, das sind herausfordernde Impulse aus Daniels turbulenter Zeit hinein in unsere turbulente Zeit im Jahr 2023. Und diese Impulse hören, zu verstehen, ist das eine, weil jetzt diese Impulse auch in den Alltag einfließen zu lassen, das ist das andere. Weil ganz ungewiss, da waren die Umstände im Leben Daniels eigentlich bereits sein ganzes Leben lang. Daniel hat das mitbekommen. Immer wieder, da hat sich alles verändert, alles von Grund auf verändert. Und so ist es jetzt auch hier im 6. Kapitel. Die Herrscher kommen und gehen. Wieder ist ein neuer Herrscher über Daniel dran. Daniel, der war vor vielen Jahrzehnten als Gefangener aus Israel deportiert worden, war in das babylonische Reich gekommen. Jetzt war wieder mal ein Reich gefallen. Die Babylonier waren besiegt. Und Darius, der Meder, der übernimmt die Herrschaft. Und wie das dann so ist, ein neues System ist dran, der fängt jetzt erstmal an, sein Reich neu zu organisieren. Und sein Organigramm, das ist gar nicht so kompliziert. Da stehen 120 Verwalter, darüber stehen 3 Minister. Darius, der steht über allen. Und einer dieser Minister ist der Jude Daniel. Seine Aufgaben, die er jetzt hat, die werden komplexer. Weil bisher, da tritt er immer nur als weiser Mann auf, da tritt er als Traumdeuter in Erscheinung. Und auf einmal ist er jetzt in dieser turbulenten Zeit selbst zum Staatsmann aufgestiegen. Und obendrauf kommen noch Kollegen, die ihm das Leben aus Neid jetzt versuchen, schwer zu machen. Auch das stellt ihn jetzt erstmal vor eine große Herausforderung. Vom Anfang bis zum Ende, das Leben dieses Mannes aus Juda, das bleibt turbulent. Ich frage mich, was hat Daniel geholfen, dass er in so einer turbulenten Zeit, dass er da so fest an Gott dran geblieben ist? Ich habe einen ersten Punkt. Daniel, der lebt mit dem, was Gott in ihn und vor seine Füße legt. Weil die Frage, warum Daniel jetzt so einen Chefposten im Organigramm als Minister, als Verwalter angeboten wird, die wird uns beantwortet. Da steht: Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Das, was Gott Daniel geschenkt hat, sagt die Bibel, ist ein überragender Geist. Und das Wort Geist, das ist bewusst doppeldeutig und es beschreibt 2 Ebenen. Zum einen, der Daniel ist ein kluges Kerlchen, ja. Also das ist ein heller Kopf, dieser Daniel. Im ersten Kapitel, da wird beschrieben, dass Daniel schon als junger Mann begabt war. Dass er ein schlauer, begabter junger Mann war, als er nach Babylon kam. Hinzu hat er noch eine exzellente Ausbildung absolviert. Und jetzt nach einigen Jahren natürlich, da hat er an Erfahrung gewonnen. Hat an Erfahrung gelernt. Ein überragender Geist war in dem alten Herrn Daniel. Das machte ihn begehrt für den König. Sein Wissen, seine Fähigkeiten wollte der König nutzen. Geist hat aber auch noch auf einer anderen Ebene eine Bedeutung. Über Daniel wird nämlich auch gesagt, ein Kapitel vorher, da sagen das die Heiden, also die Nicht-Juden über Daniel. Da heißt es: In deinem Königreich gibt es einen Mann, in dem der Geist heiliger Götter ist. Also man merkt, die Menschen um Daniel herum, die spüren, in ihm ist irgendwas. In ihm, durch ihn, da wirkt Gott. Weil Gott selbst, der war mit Daniel, auch das ist ein überragender Geist. Mit diesem überragenden Geist von Gott ausgestattet, da lebt Daniel von Situation zu Situation hin, die ihm Gott vor seine Füße lebt. Der lebt in einer turbulenten und sich ganz schnell und stets verändernden Welt. Daniel lebt mit dem, was Gott in ihn hineingelegt hat, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Möglichkeiten und mit Gottes Geist. Und ich möchte dir heute Morgen was zusagen. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, wenn du ihn angenommen hast als deinen Erlöser, dann hast du genau so einen überragenden Geist in dir. Gut, nicht jeder vielleicht so wie Daniel, aber zu einem, da ist jeder Mensch von Gott begabt. Das, was man kann, das verändert sich auch mal im Lauf des Lebens. Und auch Daniel hat ja nicht immer wieder das Gleiche gemacht. Aber auch als Senior, da hat er erlebt, Gott braucht mich noch. Und Gott, der braucht auch dich noch. Nicht mit dem, was du noch nicht oder nicht mehr kannst, sondern mit dem, was du kannst. Und sogar noch mehr. Wenn du Jesus vertraust, dann ist in dir Gottes Geist am Wirken. Und er ist in dir am Wirken. Es ist vollkommen egal, wie stark, wie schlach, wie schlau, wie arm, wie reich oder wie jung oder alt du bist. Gott ist nicht an unsere Fähigkeiten und Begabungen gebunden. Paulus, der sagt so ein wunderbares Wort, wo er beschreibt, wie stark, wie mächtig dieser Geist ist, den wir in uns haben. Da schreibt er an die Epheser über den Geist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gott, der hat dich begabt, der hat dich begeistert mit seinem Geist. Mit was hat er dich ausgerüstet für dein Leben? Auch für dein Leben in turbulenten Zeiten. Ich denke, es beginnt immer wieder mit dem Gebet, dass Gott mir die Augen öffnet, was er alles in mein Leben hineingelegt hat, welche Ressource er in mein Leben reingelegt hat. Und dann ganz mutig drauf loszuleben, auszuprobieren und gespannt zu warten, dass Gott wirkt und das Leben erfüllend wird, auch in turbulenten Zeiten. Als zweiten Punkt, Daniel, der bleibt trotz Löwengrube an Gott dran. Jetzt könnte man sich sicherlich ja denken, wenn man begabt ist, wenn man diesen Geist hat, jetzt kann ja nichts mehr schieflaufen. Doch hier am Beispiel von Daniel, da sehen wir, so einfach ist das gar nicht. Der Glaube bewahrt nicht vor der Löwengrube. Und der Glaube bewahrt auch nicht vor Turbulenzen in deinem Leben. Und mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal in die Bibel reinschauen, ganz im Gegenteil, der Glaube ist hier bei Daniel sogar der Grund für seine Schwierigkeiten. Das sind diese Verwalter, die überzeugen Darius davon, dass es gut für sein Reich ist, wenn 30 Tage lang keine Bitte irgendeinem anderen Gott oder irgendeinem anderen Menschen gerichtet wird, sondern nur an ihn allein. Und habt ihr dieses schöne Wort gehört, was schon sprichwörtlich geworden ist, ja? Das Gesetz der Meder und Perser. Also Punkt, das ist geschrieben, da gibt's nichts dran zu rütteln. Es geht hier nicht darum, dass man jetzt niemand beim Essen um Salzstreuer oder so fragen soll. Es geht hier ganz konkret ums Beten. Und deshalb gab es jetzt für Daniel zwei Optionen. Die erste war 30 Tage ohne Gebet. Die zweite, beten. Beten mit der Gefahr, dass man dafür in die Löwengrube kommen kann. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, mal 30 Tage ohne Beten, ja, kann man ja mal aushalten. Man kann ja innerlich weiter glauben, ohne dass das jemand mitbekommt, ohne dass man in Gefahr dafür kommt. Aber für Daniel, da ist das Gebet nicht bloß eine äußerliche religiöse Form. Das Erste, was er macht, als er von diesem Erlass hört, ist es nicht zu protestieren, sondern er zieht sich erst einmal zurück. Zieht sich zurück, um zu beten. Weil für Daniel, da ist dieses Gebet nicht eine Option, sondern für ihn war es die Quelle. Und aus dieser Quelle heraus hat er gelebt, hat er sein Leben gestaltet. Es waren Unterbrechungen im Alltag, in denen er dem lebendigen Gott begegnet ist. Und ich glaube, es ist auch für uns in dieser Zeit, da ist es ganz wichtig, Formen zu haben, um in der Beziehung mit Gott zu sein. Dass man sich Zeiten schafft, Zeiten des Gebets, Zeiten der Stille. Dass man Menschen hat, mit denen man über den Glauben sprechen kann. Dass man eine Gemeinde hat, mit der man die Gegenwart Gottes sucht und mit der man in die Gegenwart Gottes tritt und Gott anbetet. In einer turbulenten Welt, da braucht es Formen, um den Glauben zu leben. Nicht nur äußerliche Rituale, die man halt so hat. Gerade im Angesicht der Löwengrube, wenn das Leben und der Glauben ins Wanken kommt, da ist es wichtig, an Formen des Glaubens dran zu bleiben, festzuhalten. Heute, hier in Deutschland, da wartet zum Glück keine echte Löwengrube auf uns. Aber vielleicht schon mal der schiefe Blick des Kollegen, vielleicht das blöde Gerede der Freundin, vielleicht auch Benachteiligung und Ausgrenzung. Vielleicht ist die Lebensbedrohung auch die eigene Schwachheit oder Krankheit. Ein Schicksalsschlag, mit dem wir zurechtkommen müssen. Diese Löwengruben können es schwer und auch risikoreich machen, zu glauben, zu vertrauen. Aber Daniel zieht sich nicht zurück. Er tut, was er immer tut. Er betet. Er bleibt an Gott dran. Wie unglaublich schwer ist es manchmal, an Gott dran zu bleiben. Wenn man meint, er ist so weit entfernt. Wenn die Situation noch nicht so schnell, wie wir das selber gerne möchten, besser wird. Aber genau dann bleibt Daniel jetzt an Gott dran. Er bleibt trotzdem an Gott dran. Und dann das Dritte und ich finde eigentlich auch das Mitentscheidendste. Daniel, der hat einen Gott, der rettet. Und an seinem eigenen Leben, da zeigt sich, warum. Es ist ein Gott, der rettet. Gott hat sein Leben, der hat auch dein Leben in der Hand. Egal wie schwer die Situation ist, am Ende, da hängt es nicht an dir, sondern es hängt an deinem Gott, der dir zusagt, dass er ein Gott ist, der retten will. Wir sehen, was es war, was ihn hindurchgetragen hat. Es war nicht das, was er getan hat. Es war nicht Daniels Mut. Es war nicht sein vorbildliches Leben. Es war nicht, dass er Leiden ertragen hat. Es war nicht das, was er gefühlt hat. Und es war auch nicht das, was er gebetet hat. Es war der Gott, dem er trotzdem vertraut hat. Daniel bekennt es, mein Gott hat seinen Engel geschickt. Er hat den Löwen den Rachen verschlossen. So konnten sie mir nichts tun. Daniel hat vorbildlich in allen Bereichen gelebt. Bis ins Alter war er mutig, geistlich frisch und leistungsfähig. Aber all das war es nicht, was ihn retten konnte. All das ist zweitrangig. In erster Linie, da geht es bei Daniel in seinem Leben immer um Gott. Und zwar um den Gott, der rettet. Den Gott, den die Israeliten damals in Ägypten schon als den rettenden, den befreienden Gott erfahren haben. Und viele Jahrhunderte später, da wurde ein Mann in eine ähnlich turbulente Welt wie Daniel hineingeboren. Auch eine Welt, da stand politisch alles auf dem Kopf. Wie Daniel, da hat er ein vorbildliches Leben gelebt, treu seinem Gott. Und auch er ist trotzdem angefeindet worden. ist mit zweifelhaften Argumenten angeklagt worden und schließlich zum Tode verurteilt worden. Aber er wurde nicht gerettet, so wie Daniel gerettet wurde aus der Löwengrube. Er ist gestorben. Und so wie der Stein auf die Löwengrube kam, da wurde auch auf sein Grab ein Stein gelegt. Nach 3 Tagen, da eilen Frauen an das Grab, so wie der König Darius am Morgen zur Löwengrube von Daniel geeilt ist. Ihr erinnert euch. Aber die Frauen finden dort niemanden. Und bald wird es klar, dieser Jesus, dieser Mann wurde herausgeholt aus der tiefsten aller Löwengrube. Der wurde von Gott aus dem Tod herausgeholt. Jesus ist auferstanden. Und er hat die Löwengrube dieser Welt. Er hat alle Löwengruben auch in deinem Leben. Der hat sie überwunden, hat sie für dich überwunden. Das Leben in einer turbulenten Welt, das lebt aus der Trotzdem-Hoffnung. Das lebt daraus, dass am Ende es nicht auf deine Kraft, auf deine Leistung, auf deine Frömmigkeit, auf deine Gefühle ankommt, sondern auf deinen Gott, der als Jesus Christus dein Retter ist. Jesaja schreibt: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Das Wort, das gilt dir, weil dein Gott, der rettet. Und wer das in seinem Leben weiß, der kann sein Leben auch in den turbulenten, in den schwierigen Zeiten wirklich bewältigen. Und deshalb trotzdem, trotzdem vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.